ARD.
Hallo, hallo zu einer Folge Fakt ab, eine Woche Wissenschaft, live vom SWR Podcast Festival in Mannheim.
Wir sind heute nicht allein vor unseren Laptops und vor unseren Mikros in Jogginghose. Nein, wir sehen heute gut aus.
Und wir haben
sind
Publikum.
Live vom Publikum.
Ich habe noch mal was Kleines zu Mannheim mitgebracht. Das ist jetzt ja die zweite Folge, die wir hier live aufzeichnen vor Publikum. Und Sina, was denkst du denn? Wurde vielleicht alles von den folgenden Dingen in Mannheim erfunden? Das Auto, das Raketenflugzeug, das Spaghetti-Eis, das Laufrad und der Traktor.
Warte, Moment, das waren jetzt schon zu viele Begriffe für mich. Also eins davon wurde in Mannheim erfunden.
Eins oder mehr.
Eins oder mehr, ja. Das Spaghetti-Eis klingt schön, das bestimmt hier.
Ja,
das
wurde
kannst du dir nicht
erfunden
ausdenken.
1969 von Dario Fontanella in Mannheim.
Ah, Fontanella.
Hey, Mannheim ist Spaghetti-Eis.
Das ist geil, weil ich liebe Spaghetti-Eis.
Ja, mega. Ich wusste nicht, dass es hier, ich habe wieder was gelernt. Und tatsächlich alle anderen Dinge wurden auch hier in Mannheim erfunden.
Ach, alles, was
ja.
du aufgezählt hast?
Ja, die gute Bertha Benz ist damals mit dem Benz-Patent-Motorwagen Nummer 3 auf die erste Langstreckenfahrt gegangen.
Die Nummer 2 kam nicht aus der Garage? Oder?
Wahrscheinlich. Die kam nur bis nach Ludwigshafen. da wollte sie nicht mal hin. Sie ist mit Eugen und Richard, mit ihren Söhnen, 104 Kilometer in ihre Geburtsstadt Pforzheim gefahren. Verstehe ich auch nicht, warum man nach Pforzheim will, aber egal. Und da ist sie nach 12 Stunden und 57 Minuten angekommen.
Was?
Sie war sehr langsam unterwegs.
War 30er-Zone oder verkehrsberuhigt? Damals schon, okay.
Damals schon. Ja, hier von wegen Geschwindigkeitsbegrenzung, finde ich auch sehr lustig. Karl Dreis, der hat das Urfahrrad sozusagen erfunden. Und der ist hier von seinem Wohnheim in den Quadraten, in M18 hat er übrigens gewohnt, ist er 7 Kilometer nach Schwetzingen zur Pferdewechselstation gefahren. Und er war aber so schnell unterwegs, dass ganz schnell danach, nachdem er das gemacht hat, Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wurde.
Ehrlich? Weißt du, wie schnell er war?
Ja, wie schnell ist man mit so einem Laufrad? Vielleicht 15 km/h.
Eigentlich nicht schneller, ne?
Ja, aber oder ungewöhnlich 20? Schnell.
Du. Also wenn es das alte Fahrrad war, ist ja wahrscheinlich nicht so ein Carbon-Rennrad, oder? Also
ich glaube, es war aus Holz.
Ja, ja. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell gewesen sein. Ja.
Aber für die Leute damals, auch mit dem Zug und so, ne, als diese neuen Fortbewegungsmittel kamen, die haben ja gesagt, man kann nicht Zug fahren, das ist zu schnell. Die Leute kippen dann um. Also beim Fahrrad war es wahrscheinlich ähnlich.
Da gibt es doch diese schöne Szene bei Zurück in die Zukunft in der... das sprengt den Rahmen wahrscheinlich, egal.
Erzähl,
sprengt
was für eine Szene?
Weil, ich glaube, das ist der dritte Teil, wenn die diese Eisenbahn haben, die muss ja auf eine gewisse Geschwindigkeit kommen, damit der Fluxkompensator funktioniert oder was auch immer da jetzt die Physik hinter der Zeitreise war, weiß ich nicht mehr, aber es muss eine bestimmte Geschwindigkeit sein, ja. damit die in die Zukunft reisen können und dann fragen die eben den Schaffner dann so, hier, ihre Eisenbahn würde uns mal interessieren, wie schnell kann die sein? Dann sagt er so, ja, maximal so und dann sagen sie, ja, könnte man es auch auf... weiß ich nicht, dann sagt er irgendwie 80 km/h oder so schaffen, übersetzen so, 80 km/h, also ich kann mir nicht vorstellen, wer es so eilig haben muss wie 80 km/h, also bitte. Und man denkt so, ja, heute ist das so, langsam. Ja, das war schon die Szene.
Okay, also es gibt auch viele kuriose Wissenschaft aus Mannheim und wir kehren ja auch immer die Meldungen so der wissenschaftlichen Woche zusammen, die wir besonders irgendwie unterhaltsam oder skurril oder, bitte?
Sorry.
Wir kehren sie
wir
zusammen.
Kehren sie hat mir gefallen.
Ja, wir nehmen das, was so unten rausfällt. Wo man noch denkt, ah, das könnte man sich auch mal noch angucken.
Das machen die seriösen Leute alle nicht, dass die seriösen Medien reden nicht darüber, dann reden wir darüber.
Genau, ja, dann machen wir das. Wir haben auch ein Herz für die anderen Themen. Ich habe unter anderem einen dialektsprechenden Roboter mitgebracht und eins meiner Lieblingsthemen, Dad-Jokes. Die wurden nämlich wissenschaftlich untersucht.
Sind hier Dad-Jokes-Fan im Publikum?
Also ich sehe auf jeden Fall Dads.
Ja, das ist doch schön.
Was hast du dabei?
Ich werde auf jeden Fall nachher noch über Weltraumbestattungen reden. Das hat mich ein bisschen interessiert diese Woche. Aber erstmal ein sehr schöne Erkenntnis. Menschen können anscheinend hören, ob Hühner happy sind oder nicht. Behauptet zumindest eine Studie aus Australien.
Also ob es ein fröhliches Gackern ist.
Ob es ein Happy Chicken ist.
Oder ein Sad Chicken.
Ein Kentucky Fried Chicken oder so.
Das es gibt natürlich noch ganz viele andere Hersteller von Hühnchenkeulen.
Ja, stimmt.
Wir sind ja immer noch in der ARD Audiothek, Sina.
Genau, auf einen schneiden wir raus. also ob es ein Happy Chicken ist oder ein nicht so Happy Chicken. Und wie findet man das raus? Wie testet man das? Natürlich mit Audioaufnahmen. Mhm. 200 StudienteilnehmerInnen wurden Audioaufnahmen von Hühnergegacker vorgespielt. Auch wieder in die Kategorie, für welche Studie habe ich mich hier angemeldet? Ne, wie die Leute wahrscheinlich dann so die ganze Zeit sich Hühnergackern anhören und dann fragen die, und würden sie sagen, dieses Huhn ist glücklich? Hm. Also auch sehr spannend. Die Hühner, die da gegackert haben, die waren in einem kleinen Raum, wo ein kleines Tor war und die wussten, hinter dem Tor ist vielleicht was zu essen. Oder vielleicht auch nicht. Und das konnten sie anhand eines Geräuschs hören, worauf sie vorab trainiert wurden. Mhm. Wenn, also es waren so Piepgeräusche, so Buzzergeräusche oder so, ich weiß nicht, noch ein anderes Geräusch. Ne? Und dann wussten sie so, ah, wenn das Geräusch kommt, dann wartet da hinten eine schmackhafte Schale mit Mehlwürmern. Mm. Da freut sich das Huhn, das weiß es dann schon und wartet, bis das dann aufgeht. Und dann so, ah, da sind die Mehlwürmer. Mhm. Oder wenn ein anderes Geräusch kam, dann wusste es schon, hinter der Tür ist nichts, einfach eine leere Schale. Mhm. Und daraufhin haben sich die Hühner dann einmal haben die mal was gesagt in ein Mikro. Okay. Also die wurden jetzt nicht interviewt, ne, aber es wurde halt eben aufgenommen. Und das hat man den Leuten dann vorgespielt. Warum macht man das? Warum will man überhaupt sowas wissen? Finde ich ja immer ganz spannend. Und zwar ist es zum einen so, dass anscheinend, also ist etwas, was man ein bisschen versucht zu erforschen, Tiere untereinander, also auch andere, bei anderen Tierarten erkennen können, an den Geräuschen, ist dieses Tier da gerade happy oder nicht? Und es geht gar nicht nur um Säugetiere, dass die das untereinander wissen. Ne? Also wenn ich die Katze da höre, ob ich jetzt weiß, so, ah, geht's sehr gut oder nicht. Sondern anscheinend auch bei Geflügel, was ich irgendwie echt krass finde. Hm. Und Ergebnis dieser Studie, also die Leute sollten sich dann eben diese Hühner anhören. Und 71% der Happy-Hühner wurden auch richtig eingeordnet. Und 67% der traurigen Hühner wurden auch richtig eingeordnet. Also meistens können die Leute tatsächlich erkennen, dem Huhn geht's gut oder nicht.
Okay, ich will jetzt natürlich wissen, ob wir das auch richtig einsortieren.
Natürlich wollen wir das wissen. Deswegen habe ich ein bisschen Hühnergackern mitgebracht. Und wir können ja mal alle testen, ob wir die emotionale, ja, Hühner emotional einordnen können. Es ist wirklich ein Huhn. Also es sind alles Hühner da drauf.
Okay, und das ist jetzt entweder glücklich oder unglücklich?
Ja, also wer würde denn sagen, so klingt ein richtig zufriedenes Huhn? Könnt ihr mal einfach die mit Handzeichen. Wer ist dafür, dass es ein zufriedenes Huhn ist? Oh!
Wenige.
Wenige. Und enthalten sich die anderen oder sind die anderen dann der Meinung, das sind Hühner, die gerade nicht so zufrieden sind?
Nicht so, oh, wow, viele krass. Sagen es nicht so zufrieden. Haben wir es richtig erkannt?
Ja, ist richtig.
What? Aber das war wirklich, also zwei Leute haben die Hand gehoben, weil es ist ein glückliches Huhn und wirklich die 1598 anderen Menschen, die hier in der SAP-Arena sitzen, haben es richtig erkannt.
Okay, ich habe es ein bisschen falsch gemacht, weil jetzt hätten wir noch einen zweiten Ton. Ihr könnt ja dann euch wahrscheinlich schon denken, was das ist. Einmal abspielen.
Ja, also das klingt ja eindeutig glücklich.
Ja, da sind auch noch...
Oh. Das waren aufgescheuchte Hühner, glaube
ich. Das waren am Ende, weiß ich nicht, was das am Ende war, aber ja, das waren jetzt, da waren auch ein paar Küken zu hören und ja, so weiter, ne? Aber das war jetzt ein Beispiel für ein Gackern. Das Gackern muss man, glaube ich, so ein bisschen raushören für ein ziemlich glückliches Huhn.
Genau. Abgefahren. Also vor allem, also ihr habt alle den Fakt ab Hörerinnen und Hörer-Test sowas von bestanden.
Das ist seid, wirklich sehr gruselig.
Ihr seid sehr gut trainiert.
Das ist aber wahrscheinlich habt ihr alle die Studie oder den Artikel gelesen, oder? Ah, tatsächlich haben ein paar. Ah, sehr gut, okay.
Aber ob man dann jetzt das Gackern sich merken konnte? Eben, im Artikel steht nichts Gackern, sagt jemand im Publikum. Also,
das ist nein, einmal
wir sind einfach auch
Gackern.
Sehr gut da drin,
Hühner
zu erkennen.
Einfach auch sehr gut, genau.
Okay, das heißt, in Zukunft kann ich nicht nur an der Eierpackung erkennen, ob das glückliche Hühner waren, mehr oder weniger, sondern wenn ich mir auch noch ein Audio zuschicken lasse von dem Legebetrieb, dann kann
genau,
ich
irgendwann ist
noch
ein
hören.
QR-Code auf der 6er Eierpackung und dann kannst
toll.
Du hören, das wäre wirklich schön. Das wäre wirklich
und
schön.
Und dann kann ich das Huhn beim Eierlegen anhören und verifizieren, weil ich ja sehr gut darin bin, es selbst zu hören, ob das ein glückliches Huhn war.
Wir wären fantastische Studienteilnehmer dafür gewesen, glaube ich.
Ja, du fragst dich, wer an so einer Studie teilnehmen würde.
Weißt
ich würde es tun.
Ich muss dir noch vorlesen, die haben Also wenn man an so einer Studie teilnimmt, macht man meistens vorher noch einen Fragebogen, ne, und guckt sich genau an, wer ist denn jetzt dieser Teilnehmende. Und da wurden die Leute auch explizit wirklich zu allen möglichen Erfahrungen mit Hühnern gefragt, was ich einfach unglaublich fand. Ich habe es jetzt leider hier auf Englisch, aber ich versuche es mal schnell zu übersetzen. Also die Teilnehmer wurden gefragt, ob sie Erfahrung hatten mit Hühnern in den folgenden 5 Kategorien. Erstens in der Industrie mit Hühnern arbeiten, zweitens in der Forschung mit lebenden Hühnern arbeiten, drittens Hühner halten zu Hause, viertens haben sie mit Hühnern irgendeine andere Interaktion außerhalb ihres Hauses oder ihres Arbeitsplatzes, oder fünftens haben sie andere Erfahrungen mit Hühnern, und dann musste man dazu auch immer die Länge angeben, also wie lange diese Experience sozusagen war. Also bis zu einem Jahr hatte ich Erfahrung mit einem Huhn außerhalb meines Arbeitsplatzes oder bis zu 10 Jahre, und auch current rate of contact with chickens, ne? Also wie oft, ne? Wie oft hatten sie Kontakt zu diesem Huhn? 2-mal die Woche, 3-mal die Woche. Es ist einfach geil, wenn man so eine Studie mitmacht und das dann ausfüllen muss. Finde ich einfach fantastisch.
Ich finde es wirklich, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen auch währenddessen ganz schön gegackert haben. Hatten auf jeden Fall auch viel Spaß.
Ja, ich habe mich noch gefragt, also ich meine, man kann natürlich so denken, okay, die Hühner, die wurden jetzt natürlich nicht befragt, ne? Also ich frage mich immer, ist man sich sicher, dass dieses Huhn wirklich jetzt glücklich ist darüber, dass da Mehlwürmer sind? Weil man weiß ja jetzt zum Beispiel gar nicht, ob dieses Huhn Mehlwürmer mag.
Stimmt.
So, ne? Die Hühner mussten ja keinen Fragebogen irgendwie ausfüllen.
Hätte es lieber was anderes gegessen.
Vielleicht ist es ein vegetarisches Huhn. Vielleicht mag es überhaupt keine Mehlwürmer, also ja, gar keine Mehlwürmer essen oder so.
Ja, Mist. Wir haben mal wieder einen Fehler in der Methodik gefunden.
Ja, das ist der Fehler. Wir schreiben die auf jeden Fall an die Leute.
Ich erzähle euch mal ein paar Jokes, die wissenschaftlich untersucht wurden. Dead Jokes, also Flachwitze würde man, glaube ich, in Deutschland dazu sagen. Und wir beobachten mal, was passiert. Das ist jetzt natürlich eine garantiert unwissenschaftliche Methode, das hier nachzuvollziehen, wie genau auch gerade das Hühnergackern nachzuvollziehen. Charlotte, die Dritte hier im Bunde, die hat Papier und Stifte. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Stifte wir haben. Und zwar 3 pro Reihe. Das heißt, ihr findet euch jetzt am besten immer in so 4er-, 3er-Teams zusammen. Ihr bekommt einen Stift und 3 Zettel. Und während Charlotte hier durchläuft, erzähle ich ein bisschen was zum Kontext des Ganzen. Und zwar wollten die Leute wissen, was passiert eigentlich, wenn wir Witze erzählen, die objektiv vorher von einer Testgruppe als humoristisch gleichwertig bewertet wurden.
Hey, Moment, nochmal, sag nochmal.
Also, sie haben Dad-Jokes genommen, ne? Flachwitze,
ja.
Haben die einer Gruppe von Menschen gegeben und die sollten die erstmal ranken. Wie gut ist welcher?
Ach so, also die sollen die Witze bewerten.
Genau, die sollten Witze bewerten von 1 bis 7.
7 ist gut.
7 ist gut, 1 ist, war nicht so ganz gut.
Mhm.
Genau. Und dann haben sie diese Witze erzählt und dann sind verschiedene Sachen passiert. Und wir gucken jetzt gleich mal, was denn hier im Publikum passiert, wenn diese Witze erzählt werden. Okay, folgendes. Also, auch der Tontechniker hinten muss jetzt aufpassen. Ich erzähle jetzt 3-mal einen Witz. Beim ersten Mal ist die Aufgabe, ihr müsst aufschreiben von 1 bis 7, wie gut fandet ihr den Witz. Wichtig ist, ihr dürft nicht lachen. Ihr dürft keinen Mucks von euch geben, ja? Beim allerersten Witz. Und dann schreibt ihr bitte eine Bewertung auf. Und zwar, der Gag ist der folgende. In welchem US-amerikanischen Staat gibt es die kleinsten Drinks? In Minnesota. Wie gut fandet ihr den Witz? 1 bis 7 bitte einmal aufschreiben und hochhalten. 1 ist schlecht, 7 ist sehr gut. Ihr sollt euch grob einigen. Aber wir sind hier jetzt nicht so ganz streng wissenschaftlich unterwegs, ne? Also schreibt einfach mal eine Zahl
auf. Nur eine Nachkommastelle, mehr nicht.
Ich glaube, ihr müsst es rufen. 4? 2,53, okay, alles klar, gut. Nächster Witz. Da passt jetzt der Tontechniker auf und spielt gleich noch einen Ton dann ab. Ihr dürft wieder nicht lachen, sondern nur zuhören. Mit was bezahlt der Dinosaurier seine Rechnungen? Mit Tyrannosaurus-Schecks. Wie gut fandet ihr denn diesen Gag? Einmal bitte aufschreiben. 5. Ich glaube, der wurde jetzt ein bisschen besser bewertet. 2 schlechter.
Oh. Der ist wirklich schlechter bewertet, ja.
3.
Das ist auch schlechter.
2. 3.
3.
Okay. Ich würde sagen, bisschen schlechter
bewertet. Der war
schlechter bewertet. Und jetzt bei dem dritten Witz. Ihr dürft lachen, wie ihr wollt. Ne? Ihr müsst nicht mehr leise sein. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Warum kann man Elsa keinen Ballon geben? Sie lässt los. Okay, es gab so ein bisschen Gemurmel. Wie wird der bewertet?
Oh, oh. Nummer eins haben wir hier schon mal, okay. Vier,
besser. Bisschen besser.
Ah, guck mal, wir haben eine Gesamtbewertung, zeig nochmal. Das war der Beste,
Vier, das war der Beste, okay. Bei dem Team. Da hinten einmal rufen.
Eine Zwei sehen wir da hinten. Eine Eins.
Eins, oh.
Ah, ich hab's Gefühl,
da geht's sehr auseinander, aber er wurde schon ein bisschen besser bewertet. Naja, okay. Das war jetzt natürlich nicht ganz so wissenschaftlich, ne? Aber ihr könnt euch vorstellen, so ungefähr ist das abgelaufen in dieser Untersuchung. Die Grundfrage war nämlich, empfinden wir vielleicht Gags, die objektiv vielleicht nicht die allerbesten Gags sind, als lustiger, wenn uns Lachen aus der Dose dazu gespielt wird oder wenn wir andere Menschen dazu lachen hören? Und das Ergebnis ist, dass man tatsächlich, einfach indem man Lachen dazu abspielt, die humoristische Wahrnehmung eines Witzes verbessern kann. Das ist das, was wir auch aus Sitcoms vielleicht kennen, ne? Also das Friends beispielsweise wurde einmal abgedreht und dann Publikum vorgespielt. Und dieses Lachen, was dann die Leute im Publikum geäußert haben, das hören wir am Ende auf der Friends-Aufzeichnung. Mhm. Und also es ist wirklich, du hast dich zu dieser Studie angemeldet und da war klar, du darfst bei einem Teil der Gags nicht lachen oder es wird nicht gelacht. Und bei anderen wurde dann dahinter so ein billiges Lachen eingespielt und beim anderen hast du echtes Lachen gehört.
Aber war, also haben die immer den gleichen Gag vorgespielt oder auch jetzt, wir haben jetzt drei unterschiedliche
gehört. Genau, es sind insgesamt 30 Gags. Mhm. Wir können auch noch ein paar, ich kann euch noch ein paar vorlesen.
Unbedingt, wir lieben solche Gags.
Genau, und die wurden dann natürlich randomisiert Menschen mal mit diesem Konservenlachen, mal mit echtem Lachen, mal ohne Lachen vorgespielt. Ne?
Also, okay. Also manche haben den Minnesota-Witz mit Lachen aus der Dose bekommen, genau. Die anderen ohne.
Genau, okay. Genau. Ja, also ich lese noch ein paar vor, komm. Wozu haben wir sie denn alle uns aufgeschrieben? Ne? Muss ich einmal gucken. Und zwar einmal der mit Abstand am allerschlechtesten mit und ohne Gelächter bewertet wurde. Kurze Information, IHOP ist eine Restaurantkette.
Ist eine amerikanische Studie.
Also das muss ich auf Englisch erzählen, weil der funktioniert nur auf Englisch. What kind of hair do they sell at IHOP? Also was für Haare verkaufen sie bei IHOP? Extensions. Also mit Egg, mit Eier. Extension.
Ah. Ja.
Der wurde zu Recht schlecht bewertet. Mhm. Und der mit Abstand der objektiv am besten bewertetste Witz dieser Studie, auch mit Lachen kam er extrem gut an, ohne Lachen auch. What did the French guy do when he drank too much water? Was hat der französische Typ gemacht, als er zu viel Wasser getrunken hat? He went wee-wee in his pants. Der hat tatsächlich auch hier für große Lacher gesorgt. Weitere Gags waren...
Wir merken sich ein paar Leute heute.
Wie hat Michael Jackson seinen Jeansladen genannt? Billie Jeans.
Ja,
der war natürlich. Irgendwie klar. Warum sind Katzen gut bei Videospielen? Weil sie neun Leben haben.
Jo. Ich schaffe noch einen, glaube ich. Also für mich sind solche Witze ganz, ganz schwer.
Ja, aber warum? Warum findest du sie nicht lustig?
Das habe ich mich auch gefragt, warum. Also ich spüre da kein fröhliches Lachen, was in mir rauskommt, sondern so auch teilweise Schmerz, glaube ich.
Ja, aber Sina, du bist da was Gutem auf der Spur. Ich habe nicht mal geguckt. Erstens, seit wann gibt es Dad-Jokes? Warum werden die so benannt?
Genau, das hätte ich jetzt auch noch gefragt.
Und es gibt ja verschiedene Theorien. Einmal ist eine Theorie, dass die halt aufkamen oder aufkommen mit der Zeit, ne, als Männer sich wenigstens mal Väter mit ihren Kindern angefangen haben zu beschäftigen in der Geschichte der westlichen Welt, sage ich jetzt mal. Ja. Und da tatsächlich die Interaktion zwischen Vätern und Kindern häufig durch andere Charakteristika geprägt ist als die Interaktion zwischen Müttern und Kindern. Ne, wir reden jetzt von ganz, einmal natürlich patriarchalen Strukturen, auf der anderen Seite aber auch sehr Schubladenstrukturen. Und zwar, dass die Beziehung von Müttern zu Kindern oft eher auf einer eher angstgetriebenen Ebene und sehr beschützenden Ebene stattfindet. Und bei der Interaktion von Vätern mit den Kindern auch durchaus etwas herausfordernder und aggressiver, wurde da auch gesagt, aber auf einer spielerischen Ebene.
Okay, also von der Mutter erwartet man dieses Räum dein Zimmer auf, sonst knallt's. Und von den
Vätern. Nee, das ist aggressiv, Sina.
Ja, aber das hast du doch gerade gesagt, angstgetrieben.
Oder? Ja, nee, aggressiv war aber bei Vätern. Angstgetrieben ist eher so, das zieh dir bitte eine Mütze an, ist kalt draußen.
Ach so, die Angst.
Die
okay.
Angst, ja, genau. Und da wird gesagt, dass tatsächlich so Dad-Jokes eine Form sein könnten von Vätern, einmal Kinder zu provozieren ne? Weil eigentlich, was ja daran Spaß macht, ist nicht, dass die Kinder über den Witz lachen, sondern dass die Kinder mit den Augen rollen,
ja.
ne? Dass provoziert wird. Und dass aber auch pädagogisch gesehen in der Erziehung Kinder dadurch eine gewisse Resilienz lernen könnten. Auf der einen Seite, A, es ist auch okay, wenn ich meine Bezugsperson nicht immer toll finde oder es irgendwie komisch finde, was sie macht. Auf der einen Seite so eine Awkwardness aushalten oder dann eben auch dazu stehen, dass man mal was anders findet als die Bezugsperson. Also, dass da so Abgrenzungsprozesse durch Dad-Jokes unterstützt werden können.
Abgrenzungsprozesse ja. durch Dad-Jokes. Also, das so nennen wir die Folge. Mal kurz hier einmal an die...
Das wurde auf jeden Fall gesagt. Genau, und das Zweite ist, wann kam die auf? Natürlich, ne, eine gewisse Interaktion muss stattfinden zwischen Vätern und Kindern. Das war vielleicht nicht immer so selbstverständlich gegeben. Und dann das erste Mal so richtig in der Popkultur ankam die Mitte der Tausender Jahre. Jetzt muss ich ja einmal kurz spicken. Weil das nämlich auch dann in der Popkultur Einzug gehalten hat, und zwar in einer Serie. Jetzt muss ich hier wirklich mal in meinen
Dad-Jokes aus einer Serie.
Hier, bei 2008 bei How I Met Your Mother kamen die vor allem oft vor und wurden sie benannt. Und seitdem ist es vor allem besonders, werden diese Witze als solche auch mehr benannt, auch im deutschsprachigen Raum, wo sie vorher eher Flachwitze waren.
Aber es gibt ja eine riesen Fanbase von diesen Dad-Jokes.
Ja, also zu Recht, ich auch.
Also
ich
du auch? Du, ja. es, hast, du hast dich schlapp gelacht, als du das alles gelesen hast.
Naja, alleine.
Komm schon, Julia, also.
Alleine lacht man ja nicht so sehr. Lachen ist ja was sehr Soziales. Also, wenn ich sie jetzt hier mit euch lese, dann lache ich schon, aber zu Hause ist dann ja eher so ein Nasenlacher. Weiß nicht, ob was jetzt durchs Mikrofon gehört hat. Ja, aber diese, ich habe mich gefragt, warum finden wir die lustig?
Mhm.
Und da jetzt nochmal, klingt sehr schlau, so ein Joke verstößt gegen eine linguistische Norm. Und zwar, dass wir immer nur eine Sache sagen und eine Sache meinen. So Witze sind ja. Haben eine Ambiguität.
Doppeldeutig,
ne? Weil, ne, Elsa lässt los, aber wir wissen alle, ah, das ist ja auch der Song von Elsa, deswegen ist das lustig, ne? Oder warum nennt Michael Jackson seinen Jeansladen Billie Jean? Ja, Billie ist ein Name, okay, kann ich akzeptieren, aber ich meine auch seinen Song, ne?
Und ist ja geil, wenn jetzt noch ein paar lachen und denken, ah, so, sowas gemeint.
Jetzt habe ich ihn verstanden. Ja, also wenn ihr Dad-Jokes wissenschaftlich zerdenken wollt, dann einmal Abgrenzungsprozesse sind pädagogisch sinnvoll, die bei Dad-Jokes stattfinden und verstoßen gegen die linguistische Norm, dass wir nicht mehrdeutig sprechen.
Abgrenzungsprozesse zu Leuten mit Dad-Jokes lebe ich auf jeden Fall
die durchgehend. Lebt die
Julia, hast du denn Meinung zu Weltraumbestattung? Also zum beerdigt also werden im All.
Das heißt, fliegen auf die ISS, halten den Arm raus und streuen dann meine Asche so ins All? Oder
das wäre richtig geil. Nee, so machen sie es nicht.
Das Vakuum saugt sofort die Asche raus?
Nee, das macht man tatsächlich nicht.
Sondern schweres Gerät auf dem Mond gräbt mir ein Loch?
Das wäre geil. Nee, auch das passiert nicht. Also ich erzähle mal, woher
genau
ich jetzt
das
Thema ab. Genau.
Dann kann ich meine Meinung bilden.
Also was für mich ziemlich neu war, dass dieser Markt also erschreckend groß ist. Also anscheinend möchten viele tote Leute oder auch noch lebendige Angehörige ihre Leute irgendwo oben im Weltall einmal loswerden. Ich wollte sie einfach ganz, ganz weit. Naja. Die Mondmission, weißt du welche?
Peregrine.
Genau, Peregrine, danke. Ja. Die ist jetzt im Januar wieder in den Schlagzeilen gewesen. Die wollten einfach einen Lander, das ist ein Lander von Astrobotic Technology, wollten diesen Lander auf dem Mond landen lassen, so ein paar einfach Sachen dahin schicken und haben unter anderem, jetzt technische Instrumente und so, aber auch Asche von verstorbenen Leuten mit dahin geschickt. Ne?
Haben also sie dabei gehabt?
Ja, ja, das war mit drauf auf dem Lander. Also okay. Das Ding sollte auf dem Mond landen. Es war auch einfach wirklich jetzt so eine Art Test. Man will einfach Dinge auf dem Mond landen lassen. Also das fliegt auch nicht wieder zurück. Die Mission ist, es landet. Und dann steht es. Also es parkt und das war's. Parkt okay. Für immer auf dem Mond, bis es halt einer wieder abholt. Das war der Plan. Es hat ja leider nicht geklappt. Ne? Also schon beim Start, kurz am Start hat man gemerkt, okay, da ist irgendwie so ein Treibstoffleck oder so. Das heißt, das Ding und die Asche, was ich auch ganz irgendwie ganz lustig finde, hat es nicht zum Mond geschafft, sondern ist dann in der Umlaufbahn verbrannt. Also sozusagen zum zweiten Mal.
Doppelkremation.
Doppelkremation. Einmal teuer und einmal normal halt. Naja. Fand ich irgendwie ganz nett. Kann auch passieren. Und teuer ist auch wirklich das Stichwort, weil es ist natürlich, kann man sich denken, unfassbar teuer, die Asche von Leuten ins All zu schießen oder generell Sachen ins All zu schießen. Und es gibt unfassbar viele Anbieter. Das Unternehmen, was jetzt zum Beispiel hier unterwegs war Celestis. Das kostet $13,000, die letzte Reise zum Mond dann.
Ja.
Finde ich
ihre
auch.
Letzte Reise
ihre
zum
letzte
Mond.
Ihre letzte Reise zum Mond.
Celestis.
Genau.
Ja,
für
okay.
nur $13,000. Und es gibt noch eine zweite, Elysium Space, die ist ein bisschen günstiger, $11,950.
Oh, geile Name. Mit uns ins Elysium.
Elysium Space, also überleg mal.
Wild.
Ja, was ich aber sehr, sehr lustig fand in dem Zusammenhang, eine uns sehr bekannte Firma, also jetzt nicht Elysium Space oder Celestis, hat Special Moonboxes im Dezember angeboten, wo man Dinge mit zu Peregrine schicken konnte, mit zum Mond. 151 kleine Kapseln haben die dahin geschickt. Mhm. Und daran war DHL beteiligt. Also auch DHL ist posttechnisch auf dem Weg. Und es ist total süß. Man konnte Fotos von seinen Freunden oder von so Selfies mit Freunden oder so schicken. Da steht dann auch noch drauf, love you to the moon and back, sweet.
Oh.
Oder jetzt in dem Fall auch nicht bis zum Mond, sondern nur bis zu einer gewissen Umlaufbahn, aber egal. Und da konnte man dann eben entweder Fotos mitschicken, in so kleinen Kapseln. 150 Kapseln wurden dahin geschickt.
Ja.
Oder auch eine Haarlocke. Oder auch irgendwelche Andenken. Oder was auch angeboten wurde, konnte man anklicken, Sand vom Lieblingsstrand.
Okay.
Wer auch immer ab 400 € teuer Sand von seinem Lieblingsstrand zum Mond schicken möchte. Aber das wurde tatsächlich angeboten. Hat das einer mitbekommen? Special Moonboxes? Weil ich habe das nicht mitbekommen. Also keine Haarlocken hier zum ins All geschickt, niemand.
Aber die einzigen, die sich über diesen Absturz wahrscheinlich gefreut haben, waren die, deren Freundschaft in der Zwischenzeit zerbrochen ist, die dann wenigstens sagen konnten, nee, doch nicht bis zum Mond.
Doch nicht, genau. Das war wahrscheinlich Schicksal. Dann könnte man sehr, sehr esoterisch werden. Naja, aber wie man sich denken kann, also ich weiß nicht, wie deine Meinung, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Ehrlich gesagt denke ich so, was auf der Erde geboren wird, das soll auch schön auf der Erde bleiben. Aber DNA-Spuren, die jetzt irgendwie den Mond oder vielleicht dann auch irgendwie in Zukunft den Mars kontaminieren könnten oder so, das ist jetzt so ein Grund, weswegen das Ganze ethisch so ein bisschen kritisiert wird. Oder, was ich auch ganz spannend fand, der Präsident der Navajo Nation im Bundesstaat Arizona hat der NASA auch wegen solchen Aktionen einen Beschwerdebrief geschrieben, weil die Mission entweihe den in ihrer Kultur als heilig angesehenen Mond,
ja, stimmt.
Heißt es da.
Wem gehört eigentlich der Mond?
Wem gehört
ja niemand,
der Mond?
Oder?
Kurz noch dazu, ich fand das ganz witzig, weil auf dem Mond liegen ja auch mittlerweile 96 Tüten mit Kacke.
Ja.
Ob er von denen auch schon wusste, wenn es darum geht, dass der Mond entweiht wird, weil also das ist, glaube ich, schon lange vorbei. Wem gehört der Mond? Ist eigentlich eine rechtliche Grauzone, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja,
also,
deswegen wollen ja auch Leute da Sachen abbauen. So.
Also da stehen ja Flaggen. Weißt du, weißt du, welche Flaggen da stehen?
Nee.
Also
USA
eine, genau, von den USA. Aber was ich letztens gelesen habe, auch jetzt kleiner, also jetzt komme ich hier völlig vom Thema, egal. Was ich ganz spannend finde, die Flaggen, die auf dem Mond stehen, die US-amerikanischen, sind wahrscheinlich mittlerweile überhaupt nicht mehr mit der amerikanischen Flagge, sondern weiß.
Wegen der kosmischen Strahlung?
Ja, oder wegen der UV-Strahlung und so.
Ja.
Ne? Also es wird die ganze Zeit draufgeballert. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, woraus die Flagge ist, ob das aus irgendeinem Ein-Dollar-Shop oder so eine Flagge war. Ne? Aber ich meine, diese Farbmoleküle, die halten jetzt nicht so gut. Ne?
Ja.
Und wenn da Sonne draufballert, sind die irgendwann weg. Das heißt, es sind jetzt so grau oder weiße Flaggen, was ich unfassbar schön finde.
Eigentlich schon, das sind Friedenszeichen.
Ja, es sind einfach Friedensflaggen mittlerweile. Also der Mond gehört niemandem mehr, außer dem Frieden.
Ja.
Ist das nicht schön?
Ja, das finde ich auch.
Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön.
Ja, absolut. Ja, also, wir können uns auf dem Mond bestatten lassen, falls die nächste Mission glücken könnte.
Ja, also das ist immer noch möglich, weil es immer noch eine Grauzone ist. Aber man merkt schon, je mehr Unternehmen sowas anbieten und irgendwie machen wollen, umso mehr geht es halt auch in die Kritik und die Leute fangen dann an zu überlegen, okay, sollten wir da vielleicht irgendwelche Regularien einführen? Damit jetzt nicht der ganze Mondstaub auch noch voll mit Totenstaub ist. So, ne?
Aber was ein Kilo hochschicken kostet doch immer $10,000, oder?
Das ist sauteuer. Also unterschiedlich. Ich glaube jetzt mit SpaceX, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie teuer mittlerweile, aber es ist, glaube ich, noch so Tausende Euro. Aber bis 10.000 weiß ich nicht mehr.
Ja, also wenn ihr ganz viel Geld übrig habt, dann lasst euch doch auf den Mond bestatten.
Genau, so kann man sein Geld auch vererben.
Diese Woche hat ein kleines Wesen mein Herz erobert. Es waren, die Hühner haben jetzt auch mein Herz erobert, die auf jeden Fall. Aber es ist ein kleiner Roboter, der spricht. Und er spricht auf eine ganz besondere Weise. Und wir versuchen jetzt mal hier das Video und das Audio mehr oder weniger gleichzeitig zu starten. 1, 2, 3.
Hallo, mein Name ist Nao. Ich bin Roboter und ein wunderbarer Museumsführer. Hier haben wir ein berühmtes Gemälde von Picasso mit dem Titel Mädchen mit Mandoline, welches er im Jahre 1910 gemalt hat. Das ist ziemlich abstrakt, aber man kann trotzdem die Konturen des Mädchens und des Instruments erkennen, das so wie eine Gitarre hält. Das Gemälde besteht hauptsächlich aus geometrischen Elementen, die für Plastizität und Volumen sorgen. Einfach wunderschön, erstaunliches Kunstwerk.
Ich habe den gesehen.
Ich finde, der bräuchte noch eine Currywurst in der Hand oder irgendwie sowas. Das könnte man noch ein bisschen besser machen.
Ja, ich habe auch Kritikpunkte, aber dazu später. Aber ich finde ihn unglaublich süß. Also er heißt Now
ja,
und er hilft uns im Museum, die tollen Gemälde anzugucken und offensichtlich er berlinert. Ne? Und das ist eine Forschung von deutschen und schweizerischen Forschern. Vielleicht wollten die Schweizer auch rausfinden, was passiert eigentlich, wenn ein Roboter Schweizerdeutsch spricht. Aber das ist vielleicht dann die nächste...
Davon hast du hoffentlich kein Video dabei, oder?
Nee, davon gibt es leider kein Video. Aber wenn hier jemand Schweizerdeutsch spricht, können wir das natürlich auch gerne mal ausprobieren, wie dieser Text auf Schweizerdeutsch klingen würde. Und die wollten nämlich rausfinden, inwieweit das Sprechen von Dialekt Roboter vertrauenswürdiger und kompetenter macht. Weil bei Menschen wurde das ja schon ganz viel untersucht, was irgendwie Kompetenz und Dialekt zusammen zu tun haben. Aber wie ist das denn bei Robotern? Und vor allem bei so Robotern wie dem Now ist es interessant, denn das sind soziale Roboter. Und da geht es ja ums Zusammenleben auch mit denen. Also zum Beispiel in Altenheimen werden die teilweise schon eingesetzt, damit sich ältere Menschen weniger einsam fühlen oder die unterstützen auch in der Pflege. Aber es gibt sie natürlich auch eher im Service-Kontext, zum Beispiel an Bahnhöfen oder so, dass sie dann da einem irgendwie eine Richtung sagen und so weiter. Man kann die für zu Hause kaufen, auch diesen Roboter schon. In Japan ist der schon etwas verbreiteter, in Deutschland jetzt ein bisschen weniger. Und was diese sozialen Roboter eben auszeichnet, ist, dass die auch eben eine menschliche Sprechstimme haben. Und was passiert denn jetzt, wenn man diesen Robotern einfach eine dialektal gefärbte Sprechstimme gibt? Das wollten die eben rausfinden. Die haben es untersucht mit 120 Menschen in Berlin und Brandenburg. Da waren ganz viele dialektsprechende Menschen dabei und auch welche, die es nicht Dialekt gesprochen haben. Und sie haben rausgefunden, ja, auch bei Robotern gibt es einen Zusammenhang zwischen Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz. Je höher die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit ist, desto höher ist auch die wahrgenommene Kompetenz. Und das Interessante ist, in absoluten Zahlen fanden die meisten den hochdeutsch sprechenden Roboter schon irgendwie ein bisschen kompetenter in diesem Kontext. Aber wenn das Leute waren, die sehr viel Dialekt selbst sprechen, also selbst gut Berlinern, das auch gut verstehen, bei denen war die Vertrauenswürdigkeit, die haben diesen Roboter als vertrauenswürdiger bewertet, wenn er Dialekt gesprochen hat. Mhm. Und das beweist mal wieder, dass wir so eine intuitive Gruppenzugehörigkeit haben, natürlich über Sprache. Das kennt jede Person, die schon mal irgendwie im Erasmus war. Die Deutschen treffen sich sehr schnell mit den Deutschen zusammen, die Spanier mit den Spaniern. Oder auch Smalltalk, wenn man im Studium anfängt, das Lieblingsthema ist immer Dialekte. Ah, du redest auch ein bisschen bayerisch oder fränkisch. Das geht einfach ins Herz und es geht auch durchs Herz mit Robotern. Das auf jeden Fall.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob du es weißt, aber wurden diese dialektsprechenden Roboter, die haben was erklärt?
Genau das hat er erklärt.
Genau das, also im Museum?
Ja, im Museum.
Okay, weil das hätte ich jetzt zum Beispiel spannend gefunden, wie wäre es jetzt, wenn der was auf einer Baustelle erklärt?
Ja.
Den Bau von irgendeinem, ich weiß nicht, mit so einem harten Berliner Dialekt oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen auf mich kompetenter wirken würde, als jetzt irgendwie so ein Snobby-Museum-Ding oder so.
Es kommt sehr auf den Kontext an. Und das sagen auch die Forschenden, dass sie daraus mitnehmen, dass zum Beispiel in einem Altersheim, wo eben ganz wichtig ist, dass die der Maschine vertrauen.
Sozialer
Kontakt ist, dass das auf jeden Fall sinnvoll sein kann, in Zukunft die Roboter eben den dialektalen Gepflogenheiten des Altersheims, meine dialektalen Gepflogenheiten sind auch schon wieder wild hier, anzupassen und dann eben auf einer anderen Ebene, wenn es am Bahnhof darum geht, dass möglichst viele Menschen den Roboter verstehen sollen, dann vielleicht eher nicht. Es gibt eine ganz aktuelle Meldung, habe ich, während ich dazu so rumgeguckt habe, gelesen, und zwar in Franken gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Ansageroboter bei einer Bank und einem fränkischen älteren Herren, der sich darüber beschwert hat, dass der Roboter sein Fränkisch nicht ordentlich verstanden hat.
Der Roboter hat es nicht verstanden.
Der Roboter hat das Fränkisch nicht verstanden.
Unangenehm.
Also in die Richtung kann es auch problematisch sein. Der hing wohl dann stundenlang in dieser Schleife drin, weil der Roboter hat ihn gerade so gut genug verstanden, um zu wissen, dass er mit ihm interagiert und immer wieder sagen konnte, bitte nochmal die IBAN, ich habe jetzt die drei nicht verstanden. Das harte D war zu hart oder das weiche D war zu weich. Und der war da so drin gefangen und es war aber nicht schlecht genug, dass es abgebrochen wurde und er zu einem richtigen Mitarbeiter weitergeleitet wurde. Dieser arme Mann war da gefangen. Ja, also es kann Sinn machen und Sinn ergeben, Robotern Dialekt beizubringen. Und ich will jetzt aber natürlich auch wissen, wie dieser Roboter eigentlich auf Monomarisch klingt. Weil wo sind wir denn hier?
Auf was? Mannheim.
Monomarisch.
Ach, das ist
oder
hier?
Oder Kurpelzisch, was man hier so rett.
Kannst du das?
Ich kann es nicht ganz so gut. Aber kann es jemand hier im Publikum vielleicht? Ansonsten, eine Redakteurin unseres Podcasts, die Henriette, ist born and raised in Mannheim. Ich weiß nicht, ob born, aber auf jeden Fall raised in Mannheim.
Leider geboren in Heidelberg.
Geboren
aber
in
nie
Heidelberg.
Gewohnt.
Leider.
Nie naja. Gewohnt, die OEG direkt.
Aber ist das hier so ein Ding, dass also so ja. wie Köln-Düsseldorf, dass hier irgendwie so Heidelberg,
oder Wiesbaden
Mannheim.
Und Mainz?
Ja.
Aber Hauptsache nicht Ludwigshafen, gell?
Nee, Ludwigshafen, ich kann mir vorstellen, dass Ludwigshafen vielleicht Lust hat, sich mit Mannheim zu battlen, aber irgendwie ist es auch egal für die Mannheimer. Also so ist meine, naja, egal.
Wir sind alle friedlich hier, Lokalpazifisten.
Ja, und ich habe Henriette auch gebeten, weil, also wirklich, wir haben da ja die kubistischen Blablabla und hier Genitiv hat er auch noch benutzt, sorry, aber so redet auch niemand. Ich habe sie gebeten, das ein bisschen anzupassen. Das heißt, zum Abschluss dieser Folge hier vom SWR Podcast Festival in Mannheim gibt es noch den Monema, die Monema-Version dieses Roboters.
Okay, ich probiere es.
Ich starte den Roboter, bitte. Okay.
Ajo, ich bin der Nao, ich bin ein Roboter und ein wunderbarer Museumsvierer. Hier haben wir ein berühmtes Gemälde von Picasso mit dem Titel Mädchen mit Mandoline. Das hat er im Jahr 1910 gemalt. Das ist ziemlich abstrakt, aber man kann trotzdem die Konturen des Mädchens und des Instruments erkennen, wie sie eine Gitarre hält. Das Gemälde besteht hauptsächlich aus geometrischen Elementen, die für Plastizität und Volumen sorgen. Einfach wunderschön, ein erstaunliches Kunstwerk.
Vielen Dank, danke, jetzt einen Applaus. Und damit verabschieden wir uns auch. Vielen, vielen Dank, liebes Publikum hier in Mannheim vom SWR Podcast Festival. Es war ganz toll, dass ihr da wart. Wir hatten viel, viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.
Und zu hören gibt es diese Folge in der ARD Audiothek im Festival Feed und natürlich dann auch bei Fakt ab bei uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hi, ich bin Ulrich Behnk und ich habe noch einen Tipp für dich. Du magst Mystery und Horror und hörst gern Hörspiele? Dann musst du unbedingt Korridore hören. Das ist die erfolgreiche Mystery-Hörspielserie von Lars Henriks. In Korridore spiele ich Thomas Eberle vom rätselhaften Diamond Shop. In der zweiten Staffel erfahrt ihr außerdem, wie es mit Patrick und Zoe weitergeht. Und es gibt neue, echt gruselige Storys.
Was machen Sie da?
Das geht dich gar nichts an.
Dürfen Sie solche Aufnahmen überhaupt machen, ohne mich zu informieren? Also wegen Datenschutz und so?
Niemand versteht Datenschutzgesetze. Keine Ahnung. Ich bin mir fast sicher, dass man die eigene Entführung aufzeichnen darf.
Es gibt keine Entführung.
Wo sind wir?
Im Tonbandarchiv des IPP.
Die zweite Staffel von Korridore gibt es ab dem 7.3. in der ARD Audiothek. Hör rein und dann abonnieren.